Ein herzliches Moin wünsche ich euch allen. Allen, die hier zuhören, bei dieser Predigt unter besonderen Umständen. Besonders, weil wir aufgrund der Corona-Krise den Gottesdienst ja leider nicht in gewohnter Manier feiern können. Gott sei Dank gibt es ja aber ungewohnte, aber auch übliche Methoden, um weiter in Kontakt bleiben zu können. Zu den üblichen Methoden zählt das Gebet. Und genau so bete ich nun mit uns. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du uns hier und jetzt diese Möglichkeit schenkst, dass wir hier über diese Methode verbunden bleiben können. Ich danke dir dafür, großer Gott, dass du weiterhin bei uns bist, auch in Zeiten von Corona, auch in Zeiten von anderen Krisen oder Schwierigkeiten. Du bist dennoch da. Du verlässt uns nicht, du bist weiterhin allmächtig. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Großer Gott, gelobt bist du, Dank sei dir. Amen. Stell dir vor, du beginnst einen ganz normalen Tag. Du hast nichts Außergewöhnliches geplant. Und dann kommen innerhalb kürzester Zeit starke Veränderungen auf dich zu. Der Gottesdienst kann nicht in gewohnter Weise stattfinden. Deine Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Du kannst keine Leute besuchen, beziehungsweise sie dich. Wie soll man in so einer Situation umgehen? Wo bleibt Gottes Handeln? In der Bibel finden wir eine ähnliche Geschichte, wo sich die Umstände sehr schnell ändern. Leider nämlich zum Negativen. Schauen wir uns mal dazu die Geschichte an von Paulus und Silas im Gefängnis. Wir finden diese Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 16. Vorher, bevor wir in den Text einsteigen, wollen wir den Hintergrund beachten. Das Christentum ist bzw. wird mittlerweile verbreitet. Dazu trägt besonders Paulus bei. Er ist aber nicht alleine, sondern mit ihm sind unter anderem Lukas und Silas unterwegs. Hier sind nun diese Missionare in der Nähe der Stadt Philippi. Eine Sklavin mit einem Wahrsagegeist bedrängte das Missionsteam, sodass Paulus hier Exorzismus betrieben hatte und der Geist die Frau verlassen hatte. Die Herren dieser Sklaven waren darüber jedoch alles andere als erfreut, da ihre Einkommensquelle, nämlich die Wahrsagerei von dieser Frau, unterbunden wurde. Diese Herren der Sklavin regten sich darüber auf. Mehr noch, sie wiegelten das Volk gegen die Missionare auf, also gegen Paulus und so weiter. Was geschah nun als Folge dessen? Ich lade euch ein, nun mit mir den Text ab Vers 22 gemeinsam zu lesen und uns die folgenden Verse zusammen anzuschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Abvers 22. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Entkleidet zu werden ist eine der höchsten Formen einer Demütigung. Und was für eine Erniedrigung noch dazu. So etwas Unwürdiges. Mehr noch, sie wurden geschlagen. Und zwar nicht mit Fäusten, sondern mit Stöcken. Oder Ruten, wie es hier in der Übersetzung heißt. Mit wenig bis gar keiner Kleidung am Leib. Und das alles, obwohl sie sich doch so sehr für Christus einsetzten. Man kann sich vielleicht fragen, ist Gott blind? Wie kann Gott das nur zulassen? Sieht er etwa hier nicht das Leid, was hier passiert? Sieht er denn nicht den Einsatz dieser Missionare? Sieht er nicht ihre Motivation? Man kann entsetzt sein über das, was hier geschieht, über diese schreiende Ungerechtigkeit. Aber das Beklemmende ist, es geht ja noch weiter. Wir schauen uns den Vers danach an, Vers 23, wo es heißt, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren, das sind ja sowas ähnliches wie römische Aufseher, wenn man den entsprechend so will, also Angestellte der Regierung, Beamte, wenn man so will, sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Wir lesen hier, eine große Zahl von Schlägen haben sie erlitten. Nicht zwei, nicht ein, nicht einen Schlag, nicht drei Schläge. Es wurde explizit, also sehr deutlich erwähnt, eine große Zahl von Schlägen. Entkleidet, geschlagen und nun tatsächlich noch ins Gefängnis geworfen. Mehr noch, eingekerkert in das Innerste des Gefängnisses, wie wir gleich erfahren werden. Was ist das für ein Lohn der Nachfolge? Es heißt in Vers 24, das tat dieser dann auch. Das heißt, der Gefängnisaufseher, der damit beauftragt wurde, hat auch genau das getan. Er hat Paulus und Silas ins Gefängnis gesteckt. Mehr noch, er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Paulus und Silas kamen also in die hinterste Zelle. Das ist sowas Ähnliches wie ein Hochsicherheitsabschnitt im Gefängnis. Die Füße in einen Block eingefasst. Das hat den Zweck, dass sie so gefoltert werden sollten und außerdem bei der Flucht verhindert werden sollten. Was soll man davon noch halten? Kann man sich hier fragen, wie soll man dazu stehen? Wie soll man da hier reagieren? Wie bitteschön kann man überhaupt noch reagieren? Ich meine, die Füße sind fest. Oder bist du im Gefängnis? Bewacht? In einer hintersten Zelle? Ein eventueller Fluchtweg ist unerreichbar weg. Durch Schläge geschwächt und wahrscheinlich noch auch ein bisschen entkleidet. Was für eine Perspektive kann es in solch einer Situation überhaupt noch geben? Das Bemerkenswerte ist, wir erfahren hier bis zu dieser Stelle beim Text keinerlei Hinweise über die geplante Dauer der Verhaftung. Das heißt, der Gefängnisaufhalt könnte vielleicht auch lebenslänglich bedeuten. Im schlimmsten vielleicht sogar die Todesstrafe. Das heißt, wir erfahren nicht, wie lange diese beiden im Gefängnis bleiben sollten. Wir lesen weiter ab Vers 25. Es heißt, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Beten. Ja, in mancher Situation kann man nichts anderes als beten. Vielleicht ja das letzte Gebet sprechen. Was war der genaue Inhalt von diesem Gebet? Wir erfahren es nicht. Vielleicht könnte man denken, Herr, bestrafe bitte diese Leute, diese Verbrecher, diesen Gefängnisaufseher mit deinem göttlichen, heiligen, gerechten Zorn. Herr, schicke sie in die Hölle für dieses grausame Verbrechen, denn wir sind Heilige, werden aber wie Unheilige behandelt. Großer Gott, wo bist du? Herr, wo ist deine Gerechtigkeit? Herr, kannst du uns überhaupt hören? Wir sind doch so weit von dir weg. Im hintersten Gefängnis, bewacht. Die Menschen um uns herum, die sitzen hier vielleicht wirklich zu Recht ein. Herr, das sind doch bestimmt echte Verbrecher, wahrhaftige Kriminelle. Und wir deine Nachfolger, wir, Jesus, die wir uns für deinen Namen einsetzen, wir sind mitten zwischen diesen Gefangenen, wir Heilige zwischen diesen Unheiligen. Aber wenn ich so recht überlege, wurde Jesus nicht auch wie ein Krimineller behandelt? Christus war nämlich auch. Er, der Schuldlose zwischen Verbrechern, wie ein Verbrecher behandelt worden. Wir schauen weiter in den Text. Vers 25 sind wir immer noch. Es heißt, also gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und dann weiter, sie priesen Gott mit Lobliedern. Ich finde, es ist ganz wichtig zu beachten, wir sind beim Lesen solcher bekannten Geschichten aus der Bibel ein kleines bisschen allwissend. Denn oftmals kennen wir solche Geschichten. Diese Geschichte ist wahrscheinlich schon in zahlreichen Predigten oder Andachten genannt worden. Manchmal kennen wir sogar auch einzelne Details von diesen Geschichten. Manchmal ist das ganz nützlich, wenn man also die Geschichte schon im Großen und Ganzen kennt und wie sie dann weiter verläuft. Meiner Ansicht nach ist das wiederum häufig eher hinderlich. Denn ich finde, wir schauen zu schnell nach vorne, weil wir schon wissen, was danach passiert. Wir Leser wissen, was nach diesem Gebet von Paulus und Silas passiert. Sie wiederum nicht. Paulus und Silas wissen nicht, was nach diesem Gebet und was nach diesem Gesang, nach diesen Lobliedern zu Gott passiert. Wir Leser, wir moderne Christen wissen, dass der Kerkermeister gleich Christ wird und dass er sich auch wie ein Nachfolger benimmt. Alle Betroffenen in der Geschichte wissen das noch nicht. Wir wissen, dass Paulus und Silas gleich aus dieser Situation gerettet werden. Mehr noch mit was für ein spektakulären Ereignis. Sie wissen das nicht, die Betroffenen. Und genau das, finde ich, macht ja diese Situation, dieses Umfeld hier so unfassbar. Paulus und Silas, Männer Gottes, Nachfolger von Jesu Christi, setzen sich für Jesus ein. Sie beten zu Gott. Sie singen zu Gott, ohne zu wissen, wie Gott ihnen hilft. Ohne zu wissen, ob er ihnen aus dieser Situation heraus hilft. Paulus und Silas wissen vielleicht noch nicht einmal, ob sie das Ganze überleben werden. Vielleicht wissen sie noch nicht einmal das. Und dennoch, in dieser aussichtslosen Situation loben sie Gott mit Liedern. Das heißt, Paulus und Silas beten zu Gott und singen. Sie ehren ihn mit Gebet, sie ehren ihn musikalisch. Nicht jammernd, nicht wimmernd, sondern singend loben sie Gott. Wäre die Geschichte schon hier zu Ende, ich finde, das ist schon ein unglaublich starkes Zeugnis in so einer Situation. In so einer Zeit, in so einer Krise zu Gott zu beten und ihn zu loben. Man mag sich fragen, hört Gott das wirklich, das Gebet? Erreicht ihn das? Obwohl sie auch in so äußerster Ferne weggeschlossen sind. Wir sind immer noch in Vers 25. Es heißt weiter, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wir sehen also hier, Paulus und Silas waren nicht alleine, sondern es gab noch andere Insassen, andere Menschen, die hier in diesem Gefängnis waren. Mindestens diese Insassen haben gehört, was Paulus und Silas gebetet haben, wie sie gesungen haben. Vielleicht haben die anderen gedacht, die sind jetzt völlig durchgedreht. In so einer Situation, wo man weder ein- noch ausweist, ist schon mancher verrückt geworden. Und ich wusste schon immer, dass Christen komisch sind. Anders, aber dass sie so bekloppt sind, das hätte ich echt nicht gedacht. Sie sind ja wohl jetzt total bescheuert. Kann sein, dass die Insassen so dachten. Vielleicht auch nicht. Vielleicht dachten sie, meine Güte, und diese Männer, die glauben an Gott. Ja, wir sehen ja, was dieser Glaube an Gott bringt. Dieser Glaube an Gott hat hier diese angeblich heiligen Männer ins gleiche Gefängnis gebracht, in dem auch wir sind. Dieser Gott hat sie hierher geführt. Ja, wo soll denn bitteschön dieser Gott sein? Und genau diesen Gott loben sie noch dazu mit Liedern. Die Christen sind schon wirklich merkwürdig. Wir lesen weiter im Text, Vers 26. Es heißt, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Jemand sagte mal, Gott hat auf Paulus und Silas gehört. Er hat deren Lobgesang wahrgenommen und ihm gefiel diese Musik. Und dabei wippte er mit seinem Fuß rhythmisch zu den Liedern. Das heißt, er tippte auf den Boden und mit diesen Fußwippen hat er dann das Erdbeben ausgelöst. Hat mal jemand gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob es so war, aber naja, es ist, finde ich, eine witzige Darstellung. Vers 27. Der Aufseher, das heißt der Gefängnisaufseher, fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Wir sehen, dass der Aufseher ein Schwert hatte, offensichtlich um sich zu verteidigen, beziehungsweise um die Gefangenen in Schach zu halten. Der Aufseher hatte schon geschlafen, können wir den Text entnehmen. Nun ja, man muss auch sagen, es sei ja schon mitten in der Nacht. Bemerkenswert ist, dass sie auch sehen, wie er zuerst reagieren wollte. Der Aufseher sah die Situation und hatte sofort gedacht, dass all seine Arbeit vergeblich sei. Vielleicht durch das Erdbeben, vielleicht durch auch seinen Schlaf, weil er angeblich wohl was verpasst hat. Er wollte die Verantwortung auf sich nehmen und sich umbringen. Schließlich muss man dazu anmerken, war es damals so, dass Gefängnisaufseher mit ihrem Leben, mit ihrem eigenen Leben für Gefangene hafteten. Das heißt, wenn ein Aufseher einen Insassen besichtigen sollte, also er sollte ihn bewachen und derjenige schafft es zu fliehen, musste der Aufseher mit seinem eigenen Leben dafür bezahlen. Wir sehen das zum Beispiel bei der Geschichte von Petrus. 4 Kapitel vorher, genauer gesagt in Apostelgeschichte Kapitel 12, Verse 18 und 19. Dort erfahren wir nämlich, dass Petrus auch durch ein Wunder Gottes aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die Wärter wiederum, die dazu befragt wurden, sie wurden hingerichtet, weil ihr Gefängnisinsasse fliehen konnte. Zurück zu unserem Text, hier mit diesen Gefangenen. Vers 28. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Paulus also sagte zu diesem Aufseher, dass er sich verschonen soll. Wäre es nicht eher menschlich, aus Wut auf all diese Menschen ihn das doch übernehmen lassen? Das heißt, der Aufseher weiß, oder besser gesagt denkt, seine Insassen im Gefängnis, die Menschen, die er bewachen soll, sind entflohen. Und wenn sie geflohen sind, dann muss er hingerichtet werden. Und bevor das passiert, bringt er sich lieber selber mit dem Schwert um. Paulus hätte vielleicht denken können, weißt du was, du hast uns so schlecht behandelt. Du hast noch einen aufgesetzt, du hast uns nicht nur ins Gefängnis geworfen, sondern ins Hinterste des Gefängnisses. In einen Kerker, in einen weit entfernten Kerker. Mehr noch, du hast unsere Füße in einen Block eingefasst. Das geschieht ja recht. Könnte man denken. Aber das Beachtliche ist, dass Paulus ihn davor warnt, sich selbst umzubringen. Er sagt, lass es sein, wir sind noch hier. Weiter im Text, Vers 29 heißt es, da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Offensichtlich war es wohl sehr dunkel, denn der Aufseher konnte die Gefangenen nicht sehen. Das heißt, er hatte Paulus und Silas nur gehört. Er wusste nicht, ob wirklich noch einige Insassen im Gefängnis waren. Und dann hat er sie gesehen. Er hat sich vor ihnen gefürchtet. Warum genau? Vermutlich, weil er selber erfahren hatte, dass der Glaube dieser Christen nicht vergeblich ist. Der Glaube dieser Christen ist nicht töricht, sondern ganz im Gegenteil wahrhaftig. Die Gefangenen sind schließlich immer noch im Gefängnis, obwohl wir dürfen nicht vergessen, die Gefängnistüren stehen offen und die Ketten sind gelöst. Gott hat diese Gefangenen also quasi faktisch die Chance gegeben, dass sie befreit sind. Noch sind sie aber nicht geflohen. Der Wärter fasst es nicht. Vers 30 können wir weiterlesen. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Wir sehen hier, dass der Name des Aufsehers übrigens offensichtlich nicht wichtig ist. Der kommt im ganzen Text gar nicht vor. Aber dieser Aufseher führt hier Paulus und Silas nun nach draußen. Er entlässt diese Gefangenen. Beachtlich ist ja, finde ich noch, wie er sie nennt. Er sagt, ihr Herren. Das ist vor allen Dingen deswegen eindrücklich, weil bei uns im Deutschen Herren einfach nur als Feststellung ist von einer männlichen Person, so wie Damen und Herren, ist eigentlich ein relativ neutraler, nüchterner Titel. Aber hier im Griechischen steckt das Wort Kyrios dahinter. Und Kyrios meint eher einen Sklavenbesitzer oder einen Eigentümer. Wenn man jemanden einen Kyrios nennt, der schwingt viel mehr mit. Es ist also nicht nur eine Feststellung vom Geschlecht, wenn man so will, oder eine höfliche, förmliche Anrede. Es ist noch viel mehr. Das heißt, dieser Aufseher nennt die Kyrios Herr. Offensichtlich ließ der Aufseher sich von diesen Handeln von Paulus und Silas anstecken. Er hat gesehen, dass sie an Gott glauben und wie sie dazu einstehen, auch in schwierigen, aussichtslosen Situationen. Und nun wollte der Aufseher auch einer von ihnen sein. Ich finde, das ist so eine unfassbare Ironie. Welcher Wärter will schon wie ein Gefangener sein? Welcher Gefängniswärter bittet schon seine Gefangenen darum, lass mich so sein wie du? Der Wärter fragt die Gefangenen, was er tun soll. Ich finde das beeindruckend, ich finde das stark, was sich hier abspielt, wie Gott diese Perspektive, wie er diese Situation völlig verändert. Wir lesen weiter, Vers 31. Sie antworteten, ja, was haben sie nun gesagt? Was haben nun Paulus und Silas gesagt zu diesem Gefängnisaufseher? Vielleicht könnte man denken, für deine ungeheuerlichen Taten musst du erstmal büßen. Du musst deine Schandtaten ungeschehen machen. Du musst Wiedergutmachung leisten. Zuallererst bei uns, die du uns so schlecht behandelt hast. Dann zu allen anderen Menschen musst du gehen und Vergebung bitten. Und zu allerletzt bei Gott vielleicht. Könnte man denken, dass also jetzt eine unglaublich lange Liste kommt von Dingen, die der Wärter erstmal erledigen soll. Bevor er sich auch nur annähernd trauen kann, in Gottes Nähe zu kommen. Nein. Das erfahren wir nicht. Es kommt keine lange Liste. Sondern wir lesen Vers 31, sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Das Interessante ist, wie Paulus und Silas antworten. Sie sagen, naja, natürlich hast du Schuld auf dich aufgeladen, du Gefängniswärter, du Gefängnisaufseher, so wie jeder Mensch das getan hat. Aber deine Schuld, die brauchst du nicht bezahlen, weil das nämlich schon jemand anders für dich getan hat, nämlich Jesus Christus. Es liegt also nicht an dir, Wiedergutmachung zu leisten bei Gott, denn genau das hat schon jemand anders für dich getan, Jesus Christus. Du brauchst nicht handeln, sondern glaube an den, der schon für dich gehandelt hat. Glaube an Jesus Christus, glaube an diesen Herrn. Paulus und Silas verweisen weg von sich, weg vom Aufseher, weil sie hier Jesus auch nochmals Kyrios betonen, ganz deutlich. Auch hier im Griechen steckt das Wort Kyrios für Herr. Das heißt, sinngemäß sagen, du nennst uns Herren, Kyrios. Nein, wir sind keine Herren. Das Wunder kam nicht von uns, das kam von Gott. Und wenn du gerettet werden willst, dann glaube du an den einzig wahren Herrn, den einzig wahrhaftigen Herrn aller Herren. Und das ist Jesus Christus. Glaube an ihn. Und es heißt weiter, Vers 31, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Das Verrückte ist, dass Paulus und Silas zu diesem Gefängnisaufseher sagen, dieses Geschenk der Errettung, weißt du, das betrifft nicht nur dich, sondern auch deine Angehörigen. Alle, die mit dir in dein Haus leben, deine Familie, deine Frau, deine Kinder, deine Hausangestellten, alle, wenn sie an Jesus Christus glauben, auch für sie ist Errettung möglich. Auf den ersten Blick könnte man so verstehen, wenn man Vers so verstehen, als wäre der Glaube von einer einzelnen Person ausreichend, damit ein ganzes Haus, also natürlich nicht die Mauern, das Gebäude an sich, sondern alle, die zum Haus gerettet werden. Könnte man denken. Aber diese ernste Frage kann mit einer bewährten Methode gut beantwortet werden, nämlich mit der Methode der Betrachtung des Kontextes. In diesem Fall wieder mal der Kontext der gesamten Bibel. Denn durch die ganze Bibel hinweg setzt Errettung immer den Glauben des Einzelnen voraus, nie der Glaube einer ganzen Gruppe oder einer Gemeinschaft. Willst du gerettet werden, dann brauchst du Glaube. Nicht deine Familie, nicht dein Nachbar, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, sondern es geht um dich. Glaube ist immer etwas Individuelles. Und Vers 32 lesen wir weiter. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Wir sehen also hier, dass Paulus und Silas dann zum Haus kamen, zum Gefängniswärter. Und all denen, die zu seinem Haus gehörten, haben sie die gute Nachricht, das Evangelium gebracht. Sie verkündeten zuerst die gute Nachricht. Und dann wurden auch sie errettet. Das sehen wir auch in den anschließenden Versen. Vers 33 heißt es, der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Da ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Wir erfahren hier zwar noch nicht, später dann noch nicht, dass der Aufseher und sein Haus zum Glauben kam, aber wir können davon ausgehen, weil sie getauft wurden. Und in der Bibel, wieder mal der Gesamtkontext der Bibel, haben wir es immer wieder mit einer Glaubenstaufe zu tun. Erst Glaube, dann Taufe. Also erst der rettende Glaube, hier vom Aufseher und seinem Haus, und dann im Anschluss die Taufe. Weiterhin fällt ja auf, dass Paulus und Silas von den Schlägen verletzt waren. Offensichtlich hatten sie immer noch Blut an sich, durch die Wunden. Sie waren wohl alles andere als gut versorgt worden im Gefängnis, die vielen Stunden, die sie da verbracht hatten. Aber hier wiederum sehen wir, dass der Aufseher sie nun gut behandelt hatte. Vers 34. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Hier erfahren wir explizit, also sehr direkt, dass der Mann und alle Personen in seinem Haus zum Glauben fanden. Das Bemerkenswerte ist, dass der Glaube dieses Mannes kein Handeln voraussetzte. Das heißt, der Mann musste nichts tun, um errettet zu werden, außer Glaube. Nur Glaube, keine Taten. Der Glaube aber führte den Mann dann zum Handeln, führte ihn zum Taten. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir sehen, genau so sollte eigentlich der Glaube sein. Errettung einzig und allein durch Glaube. Und als Folge des Glaubens wiederum Nachfolge und Taten. Handeln. Denn schließlich, wie gesagt, kümmerte er sich um seine ehemaligen Gefangenen. Er pflegte ihre Wunden. Mehr noch, er hat sie in sein Haus eingeladen. Und nicht einfach nur zum Fernsehen oder ähnliches, sondern zum Essen. Das heißt, sie hatten eine wirkliche Gemeinschaft. Diese Person, die vorher noch was für ein Verhältnis hatten, Kerkermeister und Gefangene. Hier nun sitzen die gemeinsam am Tisch und essen. Und ja, wer weiß, vielleicht feierten sie auch schon gemeinsam das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Der Aufseher begann seinen Alltag wahrscheinlich ganz unspektakulär. Und im Laufe des Tages, beziehungsweise im Laufe der Nacht, geschah ein Erdbeben. Gefangene kamen frei. Der Aufseher wollte sich als Folge dessen das Leben nehmen. Obwohl er für sein ganzes Haus verantwortlich war. Wir sehen also, er war kein einzelner Mensch, er war also kein Single. Er hatte eine Familie zu versorgen, aber dennoch war er so verzweifelt, dennoch drohte ihm ja die Todesstrafe. Das innerhalb der kürzester Zeit. Ihm drohte quasi Todesstrafe, er wollte sich selbst umbringen, aber anschließend stattdessen findet er vom Tod zum Leben durch Jesus Christus. Er findet zum Retten Glauben an den Retter Jesus Christus. Und er ist überglücklich. Was für ein Wandel. Fassen wir am Schluss zusammen. Wir können von Paulus und Silas lernen, auch in schwierigen Zeiten Gott zu vertrauen, ohne zu wissen, ob oder wann es besser wird. Auch dann können wir Gott vertrauen. Auch dann können wir immer noch zu Gott beten. Und auch dann können wir immer noch Gott loben. Denn Gott ist bei uns. Gott ist groß. Was für ein großer Gott, der auch in Krisenzeiten handelt. Manchmal ganz deutlich und sichtbar, wie hier in dieser Geschichte. Manchmal auch eher ganz unscheinbar. Gelobt bist du, du großartiger Gott. Amen. Ich bete mit uns zum Schluss. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. dass du uns durch Geschichten wie hier mit Paulus und Silas im Gefängnis aufzeigst, dass nichts für dich zu schwer ist. Keiner ist für dich unerreichbar. Selbst wenn wir oder andere vielleicht weggeschlossen sein sollten, hier sogar auch mit Fußfesseln, nichts ist für dich unmöglich, großartiger Gott. Ich danke dir dafür, dass wir lernen können von Paulus und Silas, auch in Zeiten der Not, zu dir halten zu können. Denn du bist bei uns. Wir können lernen, auch gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise, an dich zu glauben, dich anzubeten, dich zu loben und dich zu preisen mit Liedern. Großer Gott, Dank sei dir dafür, dass du immer noch handelst. In einfachen und schönen Zeiten, ebenso auch wie in schwierigen, vollkommen offensichtlich aussichtslosen Situationen. Du bist da, du bist allmächtig, bist allgegenwärtig, du bist unveränderlich. Dafür danke ich dir, du großartiger, gütiger, barmherziger und liebender Gott. Gelobt bist du, Dank sei dir. Amen. Ich spreche den Segen. Der Herr aller Herren, der einzig wahre Kyrios, genau dieser Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, der König aller Könige, der Schöpfer des Universums und dein persönlicher Schöpfer, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir ganz persönlich gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden durch seinen Sohn Jesus Christus. Und so bitte ich dich, großartiger Gott, segne uns doch bitte, damit wir ein Segen für alle anderen sind. Halleluja, gelobt bist du, Dank sei dir. Amen.